Weihnachten und Advent verbinden wir mit Licht, mit vielen Kerzen, mit einer gemütlichen Zeit zu Hause, vielleicht bei einem Glühwein, bei einem Punsch, Familie. Endlich mal zusammenkommen, endlich Friede und Harmonie. So eine schöne Zeit, ne? Aber Weihnachten und Adventszeit ist brutal. Es ist ein Kampf im Konsum um das letzte Schnäppchen. Also den letzten Fernseher da hinten in der Ecke, den will ich haben. Ne? Weihnachten ist so unfassbar brutal. Es ist ein Kampf um die letzten Zeitfenster. Wo kriege ich noch was unter? Welche Termine habe ich alles? Weihnachten ist unfassbar brutal. Weihnachten ist ein Kampf. Advent ist ein Kampf um unser Herz und unsere Seele. Das war schon immer so. Das erste Weihnachten war kein Glühwein trinken und kein Yule Club. Das erste Weihnachten und die erste Adventszeit war ein Überlebenskampf. Es ging ums reine Überleben. Es ging um heimatlose, einfache Menschen, die darum gekämpft haben, einen Platz zu finden in einer Herberge. Es ging um Hirten am Rande der Gesellschaft. Es ist ein Kampf ums Überleben. Es ist ein Kampf zwischen Licht und Finsternis. Und dieser Kampf, der hält bis heute an. Ich warte auf eine Weihnachtskarte, auf der keine Sternchen, kein Glitzer, keine Kerzen zu sehen sind, sondern das Kind in der Krippe und daneben dieser Kampf. Meine Weihnachtskarte, die nichts beschönigt. Eine Weihnachtskarte, die genau diesen Kampf zwischen Licht und Finsternis ausdrückt, weil es die nicht gibt, habe ich beschlossen, sie hier aufzubauen. Noch ein bisschen erweitert dann für Heiligabend und der Drache. Weil das ist Thema für diesen Gottesdienst gewesen. Es wurde schon angedeutet, das Ungeheuer an der Krippe. Und ich ahne, dass einige von euch denken, das Ungeheuer an der Krippe. Also Ochse, Esel, Rind, Maria, Josef, Baby kriege ich unter. Aber wo bitte kommt da ein Ungeheuer drin vor oder ein roter Drache? Ich lese vor. Ein Teil der Weihnachtsgeschichte oder ein Text aus der Offenbarung, den man als Teil der Weihnachtsgeschichte wahrnehmen könnte. Und den wir wahrscheinlich normalerweise nicht so auf der Agenda haben. Es ist der Text aus der Offenbarung, Kapitel 12, die Verse 1 bis 8. Also man muss dazu sagen, die Offenbarung ist eine Niederschrift von einem Traum, von einer Vision, die Johannes hatte, als er auf einer Insel in Verbannung war. Und er hat vor seinem inneren Auge, wir wissen nicht, ob er wach war oder ob er geschlafen hat oder wie auch immer, er hat Dinge von Gott empfangen und einen Blick in die unsichtbare Welt in dem Moment gehabt. Und er hat Dinge gesehen, die in der Vergangenheit passiert sind und er hat Dinge gesehen, die in der Zukunft passiert sind. Und er sieht jetzt einige Dinge und die finden wir im 12. Kapitel. Und es erschien ein großes Zeichen am Himmel. Eine Frau mit der Sonne bekleidet und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone von 12 Sternen. Und sie war schwanger und sie schrie in Wehen und hatte große Qualen bei der Geburt. Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel und siehe, ein großer roter Drache. Der hatte 7 Häupter und 10 Hörner und auf seinen Häuptern 7 Kronen und mit seinem Schwanz fegte er ein Drittel der Sterne vom Himmel und warf sie auf die Erde. Und der Drache trat vor die Frau, die gebären sollte, damit, wenn sie geboren hätte, er das Kind fressen könnte. Und sie gebar einen Sohn, einen Knaben, der alle Völker weiden sollte mit eisernem Stab. Und ihr Kind wurde weggenommen zu Gott und seinem Thron. Und die Frau entfloh in die Wüste, wo sie einen Ort hatte, der von Gott bereitet wurde. Dort wurde sie ernährt 1260 Tage. Und es entbrannte ein Kampf im Himmel. Michael und sein Engel kämpften gegen den Drache. Und der Drache kämpfte und seine Engel, aber er siegte nicht. Und seine Stätte wurde nicht mehr gefunden im Himmel. Und der große Drache wurde hinausgeworfen, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt. Er wurde auf die Erde geworfen und seine Engel wurden mit ihm dorthin geworfen. Und ich hörte eine große Stimme, die sprach: Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht seines Christus, denn der Verkläger unserer Brüder und Schwestern ist gestürzt, der sie verklagte Tag und Nacht vor Gott. Ich ahne, dass dieser Text einige Fragen auslöst. Zumindest ist er eben nicht Teil dieser gemütlichen Weihnachtsgeschichte um Maria, Josef und das Kind in der Krippe. Und man kann ihn auch ganz unterschiedlich wahrnehmen. Und deswegen werde ich am Anfang ein paar Blicke in diesen Text hineinnehmen, die ein bisschen von diesen Vokabeln erklären, die uns so fremd sind, und dann schauen, was dieses Kind und der Drache mit uns, um unsere Art Advent zu feiern, zu tun haben könnte. Wir lesen von einer Frau, die bekleidet ist mit 12 Sternen und dem Mond und der Sonne. Die Sonne ist im Hebräischen ganz oft ein Zeichen für Gerechtigkeit. Wir kennen diese alte Hymne, Sonne der Gerechtigkeit, gehe auf und so weiter. Ne? Die Sonne ist ein Zeichen für Gerechtigkeit, dass wenn, wo Sonne ist, da ist Leben, da richten sich ja Blumen zum Beispiel auf. Und wo Gottes Gerechtigkeit ist, da richten sich Menschen auf und da richtet sich Recht und Ordnung im Sinne Gottes auf. Und diese 12, diese Zahl steht im Hebräischen für die 12 Stämme Israel. Gemeinsam ergibt das das Volk Israel. Und der Mond ist ein Mandat, Zeiten zu bestimmen. Ne, wenn der Mond scheint, ist Nacht, wenn der Mond nicht scheint, ist Tag. Diese Frau wird konfrontiert mit einem Drachen und diese Frau ist schwanger. Und sie bringt jemanden zur Geburt, der das Volk mit eisernem Stab regieren soll. Und alle Menschen damals, die diesen Text von Johannes gelesen haben, bei denen klingelt es. Weil die konnten viele Texte aus dem Alten Testament auswendig, im Gegensatz zu uns. Und denen fallen dann Verse ein, die wir im Alten Testament finden, zum Beispiel im Psalm 2, Vers 9. Und da wird jemand verheißen, der die Völker mit eisernem Stab regieren soll und Recht und Ordnung aufbaut. Der Messias. Jemand, der endlich Recht und Ordnung bringt. Und dieser eiserne Stab ist einfach ein Stab, der nicht zerbrochen werden kann. Das ist nicht eine harte Hand, die Ohrfeigen verteilt, sondern das ist einfach ein unzerbrechlicher Stab. Also jemand, der ewig herrscht. Der Drache wäre die dritte Person. Also wenn wir dieses Baby, was da zur Welt kommen soll, als Person bezeichnen, wäre der Drache die dritte Person. Und es gibt einen Gegenspieler. Und wieder, die Menschen, die den Text von Johannes lesen in der damaligen Zeit, bei denen klingelt es auch da, wenn da von Hörnern die Rede ist, ich habe leider jetzt nur einen Drachen mit Hörnern bekommen und auch nur mit einem Kopf, aber dass ich mir den ausleihen darf, ist auch schon großartig. Aber die Leser von damals, die denken sofort an Texte aus dem Propheten Daniel und Hosea und das sind Weltreiche. Da werden mit Wesen, mit Hörnern, werden Weltreiche beschrieben, die sich aufbauen, die wieder zerfallen, die noch größer werden. Ne? Das griechische Reich und das römische Reich und das persische Reich und all diese Geschichten. Es geht also um eine Macht, die sich durch die Epochen der Geschichte hindurch darstellt, die auch zerbrochen wird und wieder neu aufbaut, aber dahinter steht, hinter den politischen Mächten dieser Zeiten, hinter den Herrschern, die bestimmte Völker und Namen haben, steht eine Macht, die düster und finster ist. Und diese Macht, die fegt die Sterne vom Himmel. Damit ist nicht gemeint, dass es irgendwann Sternschnuppen regnet oder Planeten auf die Erde fallen. Sterne sind in der Schöpfungsgeschichte von Gott an den Himmel gestellt, um Zeiten anzuzeigen, zum Beispiel Festtage und Ordnungen. Müsst ihr mal nachlesen, das ist total spannend. Gott baut in der Schöpfung Sterne ein, so wird es beschrieben im ersten Buch Mose, damit Wir wissen, wann wir feiern können. Und diese Macht, die hier beschrieben wird, die sich aufbaut durch alle politischen Systeme dieser Welt hindurch, die bringt die Zeitordnung durcheinander. Die fegt nicht nur die göttlichen Anweisungen vom Himmel, sondern sorgt auch dafür, dass wir nichts mehr zu feiern haben. Und dieser Drache bekämpft diese Frau, weil er Angst vor dem Baby hat. Und Johannes schaut, wie dieses Baby von Gott gerettet wird und zu seinem Thron genommen wird. Also es wird nicht einfach nur irgendwie gerettet, in der Babyklappe oder so, sondern es hat direkt Anspruch auf den Thron. Denn zu Gott kommen, im Himmel sein, wie wir das so nennen, in seiner Gegenwart sein, ist nochmal was anderes, als Anteil am Thron zu haben. Also denkt sich dieser Drache Plan B aus, wenn er das Baby schon nicht kriegt, will er die Frau. Dieses Baby, was Anteil an Gottes Herrschaft bekommt, hat gewonnen dadurch, dass es am Thron ist. Größer als den Thron Gottes geht nicht. Aber diejenige, die es geboren hat, die es getragen hat, und die weiß, die um die Macht dieses Babys weiß, ist ja auch eine Frau, die Einfluss hat. Alle Frauen unter euch, die Kinder haben, wissen, wie wunderbar das ist, von den eigenen Kindern zu reden. Und alle Männer und Väter und Großväter und Großmütter natürlich auch. Da will man ja gar nicht mehr aufhören, von ihnen zu reden. Also ist Plan B, die Frau zu vernichten. Ich habe diese Predigt genannt Endspiel, das Ungeheuer an der Krippe. Und ich wage einen Vergleich aus dem Fußball, obwohl ich eigentlich keine Ahnung habe. Stellt euch vor, es ist Fußball-Weltmeisterschafts-Endspiel. Das ist nicht so fair vorzustellen, ne? Wie gut. Stellt euch vor, wer spielt heute? Argentinien, genau. Ich habe nämlich zu Hause gedacht, Algerien gegen Frankreich, weil man sagte, nee, es ist nicht Algerien, das darfst du nicht sagen. Ich frage nochmal nach. Argentinien gegen Frankreich. Stellt euch vor, in der einen Mannschaft erkrankt die Hälfte der Mannschaft an Grippe und die Menschen sozusagen, die nachrücken, sind echt nicht gut. Der Sieger dieses Spiels, und es ist jetzt keine Prophetie über heute Abend, echt nicht, ich weiß es nicht, ich bin gespannt. Der Sieger dieses Spiels steht eigentlich schon fest, weil die andere Mannschaft verloren hat. Und es wird auch nicht die Überraschung, dass die Underdogs die anderen schlagen oder so. Der Sieger steht schon fest, aber um der Ehre willen muss dieses Spiel gespielt werden. Der eigentliche Kampf findet jetzt nicht mehr auf dem Spielfeld statt. Weil im Grunde wissen alle, wie es ausgeht. Der eigentliche Kampf findet doch auf den Tribünen statt und in der Presseabteilung, oder? Damit dieser Sieg und die Macht dieser überlegenen Mannschaft nicht kommuniziert wird, wird ein Presseapparat es ist ein Bild, ne? Es ist kein Vergleich für das, was heute passiert, findet einen Riesenkampf in den Medien statt, um die Fans des Siegers einzuschüchtern, um Fake News zu verbreiten, um zu verwirren mit Anklagen, mit Ablenkung, ja vielleicht sogar, um die Fans des Siegers zu töten. Damit der Sieg nicht verkündet wird und es nichts zu feiern gibt. Es ist eine Schlammschlacht voller Anklagen, damit dieser Sieg ja nicht bis an die Enden der Erde kommuniziert wird. Denn was wäre ein Sieg in der Fußballweltmeisterschaft, wenn wir nie davon erfahren würden? Und das ist das Bild, was Johannes hier hat. Der Drache versucht, die Frau zu töten, weil er an das Baby und den Sieg des Babys nicht mehr rankommt. Aber dieser Sieg soll nicht verkündet werden. Wir können jetzt sehr schnell natürlich sagen, ja, die Frau, das ist dann bestimmt Maria und das Kind ist bestimmt Jesus. Mit dem Kind gebe ich euch recht. Die Frau Maria zu nennen, wäre zu kurz gegriffen. In dem, was ich versucht habe herauszufinden, als ich mich mit diesem Text beschäftigt habe, wurde ja beschrieben, dass diese Frau diese 12 Sterne trägt. Das Volk Israel. Ich glaube tatsächlich, das Volk, diese Frau ist das Volk Israel und die Jesus vertrauende Gemeinde. Wir. Das Volk Israel hat durch die Jahrhunderte hindurch die Prophezeiung über den Retter getragen, ist damit schwanger gegangen. Maria hat es dann ausgetragen mit dem speziellen Auftrag, den sie hatte. Und wir sind diejenigen, die Jesus in die Welt hinaus tragen. Es geht um uns. Angekündigt wurde dieser Sieg von diesem Baby schon zu Beginn der Welt. Alle wissen Bescheid. Wie bei einer Fußballweltmeisterschaft. Alle wissen Bescheid. Die sichtbare und die unsichtbare Welt hören, was Gott in 1. Mose 3, Vers 15 sagt. Eines Tages wirst du, der du die Welt verführst, von einem Nachkommen getreten werden. Und fallen. Alle wissen Bescheid. Die Engel erwarten es, die Schöpfung erhofft es, weil sie Erlösung braucht und die Dämonen zittern. Alle wissen Bescheid. Es ist dieser Retter angekündigt, das Kind Gottes, Jesus. Und es ist auch angekündigt, dass wir, ich sage das mal persönlich, dass du Kind Gottes sein wirst. Und da ist dieser Neid des Widersachers, der sagt, ich bin ein Diener, ich bin nur ja, dienstbare Geister, aber so nah am Herzen Gottes wie die Menschen, ein echtes Kind Gottes, sind wir nicht. Wir sind nämlich Krone der Schöpfung, nicht nur Diener Gottes. Wir sind Kinder, Erben seines Reiches. Und so umkämpft er unsere Seele von Anfang an. So umkämpft er das Leben von Jesus von Anfang an. Leben wird immer da umkämpft, wo Menschen im Auftrag Gottes aufstehen und seinen Sieg verkünden. Durch die Geschichte hindurch ist dieses Leben immer umkämpft. Wir lesen das bei Mose, der als Junge verborgen wird von seinen Eltern, weil der Pharao, der Herrscher von Ägypten, Angst hat, dass dieses Volk zu mächtig wird. Und ausgerechnet Mose hat den Auftrag, ein Volk aus der Sklaverei zu führen und den Namen Gottes wieder groß zu machen. Und vorsichtshalber wird Geburtenkontrolle eingeführt, damit er erst gar nicht geboren werden kann. Das Leben von Jesus ist von Anfang an gefährdet, denn Jesus ist doch derjenige, der den Namen Gottes wieder groß macht. Und eine Generation von Kindern wird ermordet. Jede Generation aufs Neue hat, glaube ich, mit dieser Frage zu kämpfen, wie können wir den Namen Gottes groß machen? Und jede Generation aufs Neue wird auf eine neue Art und Weise abgelenkt, verführt, Angriffspunkten ausgesetzt. Könnte es sein, dass es einen Widersacher gibt, der Angst davor hat, dass Kinder und Jugendliche aufstehen und ihm die Stirn bieten und er deshalb die PR-Abteilung seiner Mannschaft aktiviert mit einer Schlammschlacht von Anklagen und Lügen? Der Drache an der Krippe ist auch eine Erinnerung an Herodes, eine Erinnerung an alle todbringenden Mächte der Vergangenheit, die das Volk Gottes, Israel, kleinhalten, ausrotten wollen. Er ist auch eine Erinnerung an die verfolgte Kirche an allen Ecken und Enden dieser Erde, weil da jemand Angst davor hat, dass wir von diesem gewonnenen Endspiel erzählen und erzählen und erzählen, unabhängig davon, was wir in der Zeitung lesen. Denn Jesus, der Sieger in Gestalt eines Babys, ist doch das absolute Paradox zu einem großen, feuerspeienden Drache, so wie er beschrieben wird. Philipp Yancey schreibt, aus Gottes Sicht, aus der des Satans, ist Weihnachten viel mehr als die Geburt eines Babys. Es war eine Invasion, es war der entscheidende Fortschritt in dem großen Kampf um den Kosmos. Stille Nacht, brutale Nacht, Himmel und Hölle ziehen in die Schlacht. Das sind harte Worte und hat wenig mit Adventsgemütlichkeit zu tun. Aber ist es nicht so? Um Geld wird Kriege geführt, um Ehre wird Kriege geführt, um Öl und Gas werden Kriege geführt. Aber der größte Krieg, der geführt wird, ist doch der um unsere Seele, oder? Spannend an diesem Text finde ich, das Baby wird zu Gott auf den Thron erhoben, die Frau nicht. Die Frau wird in die Wüste zur Bewahrung geschickt. Und ich habe mich bei dieser Formulierung gefragt, wenn ich jemanden in die Wüste schicke, ist das eigentlich was anderes, als jemanden zu bewahren? Und dann lesen wir weiter, wo Gott für sie Versorgung bereitet hat. Wüste ist auch im Alten Testament eine Erinnerung an die Versorgung Gottes auf dem Weg ins verheißene Land. Ist auch eine Erinnerung an die Wundertaten, wie er versorgt hat mit Brot vom Himmel, wie er versorgt hat durch übernatürliche Wunder, wie er versorgt hat. An irgendeiner Stelle lesen wir, die Sandalen und die Kleider wurden nicht zerschlissen vom Volk Israel. Das habe ich auch selten gelesen, aber Versorgung. Und zwar Versorgung und Bewahrung im Angesicht des Feindes. Zur Wahrheit gehört nämlich auch, das Böse ist noch nicht aus dieser Welt weggenommen. Und wir dürfen diese Versorgung Gottes im Angesicht des Bösen in Anspruch nehmen, aber das Böse ist noch nicht aus dieser Welt genommen. Die Wüste ist ein Ort der Bewahrung und ein Ort der Versuchung. Der Drache hat viele Namen. Die Schlange, der Ankläger, der Lügner, der Verkläger. Seine Waffe in unserem Leben ist das, was wir am Anfang des Gottesdienstes erlebt haben, die Anklage. Da sitzt du nun, fröhlich im Gottesdienst, aber schau dir dein Leben an. Da sitzt du nun und liest die Bibel, aber wo hast du gestern Abend drauf geschaut, als du den Computer angemacht hast? Da sitzt du nun und denkst im wunderbarsten Lobpreis an die Herrlichkeit, aber wie denkst du eigentlich über dich selbst? Das ist die größte Waffe, die Anklage. Und alles, was wir tun und alles, was wir denken, wenn wir ihm glauben, ist ein Glied in der Kette, mit der er uns anklagt und immer wieder fesselt und festhält. Und seine größte Befürchtung ist, dass wir verstehen, dass dieses Baby gekommen ist, um uns aus diesen Anklagen zu befreien. In dieser kleinen Stadt Bethlehem kommt der Drache herbeigeflogen, um dieses Kind zu verschlingen. Weil dieses Kind gekommen ist, um uns von den Anklagen zu befreien und uns zu Kindern seines Vaters zu machen. Dieses Kind muss aufgehalten werden. Und wenn es nicht aufgehalten werden kann, muss es zum Schweigen gebracht werden. Und wenn es nicht zum Schweigen gebracht werden kann, dann muss es getötet werden. In Bethlehem hat er keinen Erfolg. Und so verfolgt er Jesus und seine Familie bis nach Ägypten. Und dann nach Galiläa in die Wüste. Und er folgt ihm und er folgt ihm und er folgt ihm. Und 33 Jahre kann er ihn nicht verschlingen. Und dann ist er siegreich. Der Drache, der es nicht geschafft hat, das Kind in der Krippe zu vernichten, schluckt den Mann am Kreuz. Aber damit hat er, ohne dass er das wusste, Gift geschluckt. Denn der Verkläger ist mit dem konfrontiert, der Freiheit bringt. Und das bringt ihm den Tod. Er schluckt die Freiheit und in dem Moment ist die Macht gebrochen. Mit dem Tod von Jesus ist die Welt befreit aus den Ketten der Anklage. Mit dem Tod von Jesus bist du, sind wir befreit aus den Ketten der Anklage. Da, wo andere uns anklagen und wo wir uns selbst anklagen. Alles beginnt in Bethlehem. Unsichtbar für diese menschlichen Augen kämpfen der Himmel und die Hölle um uns. Und schließlich steht der Himmel auf dem Hals der Hölle und presst seinen Fuß auf die Kehle von diesem Kollegen, der uns so lange verklagt hat und er kann nichts mehr sagen. Johannes schreibt es so: Hinabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder und Schwestern, der sie vor unserem Gott verklagte Tag und Nacht. Was sind die beiden Weihnachtsgeschenke des Himmels? Was der Drache bekommt zu Weihnachten, ist ein Maul voller gebrochener Zähne, eine Lunge ertränkt im Meer des göttlichen Zornes und ein Schwert der Wahrheit, was ihm den Kopf abschlägt. Dein Weihnachtsgeschenk ist: Der Drache ist tot, das Baby lebt, Jesus ist Herr. Das Endspiel dieses ist gewonnen und dieser Sieg hat uns frei gemacht von allen Mächten der Lüge und der Anklage. Wir warten nicht auf Weihnachten. Wir warten darauf, dass Jesus groß rauskommt und wir rechnen damit, dass die Nachricht von seinem Endspiel bis an die Enden der Erde geht und die Fangesänge nicht verstummen. Lasst uns die beste PR-Abteilung sein, die eine Mannschaft hier erlebt hat. Und lasst uns singen von den Herrschern des Himmels mit den Zeugen der vergangenen Zeiten und der weltumspannenden Gemeinschaft. Du bist, wir sind frei. Ich lade euch ein in eine Zeit der Stille und möchte dann mit euch beten.